Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Börsen sind heute wieder dramatisch abgestürzt, nur wenige Tage nach der letzten Talfahrt. Der deutsche Aktienindex verzeichnete den stärksten Kursrutsch seit Ausbruch der Bankenkrise vor 3 Jahren. Und auch der Dow Jones in New York steht deutlich im Minus. Schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA haben die Stimmung an den Märkten gedrückt. Spekuliert wird aber auch, dass ein fehlerhafter Auftrag eines Händlers den Absturz mit ausgelöst haben könnte.
Wieder ein Tag im Zeichen des Bären. Im Gegensatz zum Bullen steht er für fallende Kurse. Die rissen heute den deutschen Aktienindex DAX in die Tiefe. Am Nachmittag liegen die Verluste zeitweise bei -7%. Die Nervosität ist groß. Gerüchte machen die Runde. Ein Verkaufsauftrag sei durch einen Tippfehler viel größer ausgefallen als geplant. Börsianer sprechen scherzhaft vom Handel mit dickem Finger. In ruhigen Zeiten kein Problem.
An der Börse haben wir im Augenblick sehr viel Unsicherheit. Eine Unsicherheit ist der Herdeneffekt enorm ausgebildet. Niemand ist bereit, die Scheuklappen abzunehmen, die einen in die Lage versetzen, auf die Fundamentaldaten zu schauen, die noch gut aussehen. Aber wichtig ist, dass diese Ruhe wieder reinkommt. Ohne Ruhe ist man nicht bereit, klar und rational zu denken.
Ein Großteil des Handels wird von Computerprogrammen in Banken und Investmentgesellschaften abgewickelt. Diese verkaufen Aktien automatisch, sobald sie unter einen bestimmten Wert fallen. Nach dem Start bei 5.949 Punkten lagen heute bei rund 5.850 und rund 5.720 Punkten die sensiblen Verkaufsmarken des DAX.
In so einer Situation halten sich natürlich potenzielle Käufer, die es ja durchaus auf diesem Niveau geben würde, extrem zurück. Und damit haben diese Computerverkaufsprogramme, diese technische Einrichtung ein leichtes Spiel und drücken den Markt nach unten.
Unten, das ist das Terrain des Bären. Mit ihm setzen offenbar viele Anleger weiter auf fallende Kurse.
Zur aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten jetzt live von der Börse in Frankfurt, Anja Kohl.
Der DAX schloss heute bei 5.603 Punkten. Er verlor 5,8%, der größte Tagesverlust seit Beginn der Turbulenzen Ende Juli, der größte seit 3 Jahren. Systematisch lösen Computerprogramme eine Verkaufswelle nach der anderen aus. Spekulanten verkaufen, große institutionelle Investoren und jetzt auch die langfristig orientierten wie Pensionsfonds und Versicherungen. Sie müssen, um ihre Verluste zu begrenzen. Die Spekulanten haben in der Zwischenzeit auf fallende Kurse gewettet. Sie verstärken, so den Kurs rutscht. Kein Computerfehler, wohlbedachte Kalkulationen sind das. Dazu kommt die Furcht vor einer Rezession, die größer wird. Neue Konjunkturdaten legen nahe, dass die US-Wirtschaft demnächst in ein tiefes Loch fallen könnte. Anleger flüchten weiter in das, was sie als sicher erachten, in Gold. Es stieg mit 1.274 Euro heute auf ein neues Rekordhoch. Damit zurück nach Hamburg.
Eine Reihe von Terroranschlägen hat den Konflikt im Nahen Osten weiter angeheizt. Im israelischen Badeort Eilat am Roten Meer wurden 7 Menschen getötet. Mindestens 3 der Täter kamen danach bei einer Schießerei mit der Armee um. Israels Verteidigungsminister Barak gab Ägypten eine Mitschuld. Die Attentäter seien vom Gazastreifen aus über Ägypten ins Land gekommen. Israel reagierte mit einem Luftangriff auf den Gazastreifen, bei dem 6 Palästinenser starben.
Das Terrorkommando hatte ganze Arbeit geleistet. In einer komplexen und offenbar strategisch genau vorbereiteten Aktion wurden mehrere Busse und mindestens 2 private PKWs an verschiedenen Stellen im Süden Israels angegriffen, mit Panzerabwehrraketen und Mörsergranaten. Israel sperrte das gesamte Gebiet an der ägyptischen Grenze ab und machte Jagd auf die Terroristen, die angeblich von Gaza über Ägypten nach Israel infiltriert waren. Nach stundenlangen Schusswechseln meldete die Armee den Tod von 7 Terroristen, warnte aber vor der Möglichkeit, dass noch mehr Terroristen in der Nähe sein könnten. Um 18.45 Uhr stellte sich Verteidigungsminister Barak der Presse. Er wies darauf hin, dass die geschwächte Übergangsregierung in Kairo die Lage auf der Sinai-Halbinsel und der Grenze nicht mehr unter Kontrolle habe. Während Barak dies sagte, eilten plötzlich Rettungsfahrzeuge los. Es gab gleichzeitig einen neuen Terroranschlag ganz in der Nähe, bei der mindestens ein Israeli getötet worden sein soll. Am Abend dann kam die israelische Vergeltung. Bei einem Angriff der Luftwaffe auf Gaza kamen mehrere Extremisten ums Leben, darunter auch der Führer einer militanten Palästinenserorganisation.
Erst vor wenigen Tagen hat die ägyptische Armee ihre Präsenz auf der Sinai-Halbinsel verstärkt Um die dort ansässigen Al-Qaida-Zellen, die mit palästinensischen Extremisten aus Gaza kooperieren, zu bekämpfen. Doch die Ägypter werden nicht Herr der Lage, sagt Israel. Und das könnte bedeuten, für Israel eröffnet sich im Süden eine neue Front und der palästinensische Terror könnte eine völlig neue Qualität gewinnen.
Die USA und die EU haben den syrischen Präsidenten Assad zum Rücktritt aufgefordert. In abgestimmten Erklärungen heißt es, die Gewalt gegen die Protestbewegung sei nicht hinnehmbar. Assad müsse einsehen, dass er vom Volk abgelehnt werde. Seit 5 Monaten setzt Assad Militär und Polizei gegen die Opposition ein. Dabei wurden nach Angaben der UN mindestens 1.900 Menschen getötet.
Das Weiße Haus wollte sicherstellen, dass die Botschaft an Assad durch eine breite Koalition gestützt ist. Europa ist also mit im Boot. Auch hier die Forderung, Assad soll weg. Für ihre Regierung stellte sich Außenministerin Clinton auf die Seite der Protestbewegung. Wir verstehen den starken Wunsch des syrischen Volkes, dass sich keine fremde Nation in seinen Kampf einmischt. Das respektieren wir. Aber wir unterstützen das Begehren nach einem Syrien, das demokratisch und gerecht ist und alle einschließt. Washington kündigte weitere Sanktionen gegen Damaskus an. Die USA frieren syrisches Staatsvermögen ein und verbieten die Einfuhr von Öl. Sie drängen Europa, das Gleiche zu tun. Ölexporte sind die Haupteinnahmequelle Syriens. Gestern Nacht hatte sich Präsident Assad an UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gewandt und das Ende des Militäreinsatzes angekündigt. Wohl ein Versuch, die sich formierende Weltengemeinschaft zu beruhigen. Bilder aus dem Internet, sie sollen von heute sein. In der Protesthochburg Homs tragen sie einen Mann zu Grabe, der wie 8 andere noch gestern von Assads Schergen getötet worden sein soll. Auch dies Amateurvideos, die die Bewegung von Panzern im umkämpften Latakia zeigen sollen. Es bleibt schwierig, die Situation in dem abgeriegelten Land verlässlich einzuordnen. Die USA gehen nicht davon aus, dass ihnen Assad ihren Wunsch postwendend erfüllt. Aber durch das gemeinsame Vorgehen und vor allem durch die Verschärfung der Sanktionen, so das Kalkül, könnte der Zerfall des Systems von innen beginnen.
Die Grünen sehen die Bundesregierung unter Erklärungsdruck wegen einer Beteiligung der Bundeswehr an der Führung des NATO-Einsatzes in Libyen. Konkret geht es um Soldaten, die in das für die Luftangriffe zuständige NATO-Hauptquartier entsandt wurden. Dort sind sie laut Verteidigungsministerium unter anderem an der Auswahl der Ziele in Libyen beteiligt. Deutschland nehme damit seine Verantwortung der NATO gegenüber wahr, so das Ministerium. Der Grünen-Abgeordnete Ströbele spricht dagegen von einem verfassungsrechtlich bedenklichen Einsatz.
Bomben auf Gaddafis Truppen. Seit 5 Monaten versucht die NATO, Libyens Machthaber mit Gewalt zum Einlenken zu zwingen. Ohne Beteiligung Deutschlands, denn die Bundesrepublik lehnt eine Entsendung von Truppen für die Operation ab. Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele hatte Zweifel, ob man sich daran hält, und fragte im Verteidigungsministerium nach. Aus der Antwort geht hervor, dass 11 deutsche Soldaten in einem NATO-Stab in Italien Teil der Operationsplanung für die Luftangriffe auf Ziele in Libyen sind.
Das bedeutet, dass ganz konkret, und zwar in erheblichem Maße, weil die Bombardierungen sind ja der NATO-Krieg, wenn man so will, die Bundeswehrsoldaten an diesem NATO-Krieg teilnehmen. Das ist mit der nach außen dargestellten Haltung der Bundesregierung nicht zu vereinbaren.
Wörtlich heißt es in dem Schreiben des Verteidigungsministeriums, sie nehmen die ihnen zugewiesenen Aufgaben unter anderem auch, ohne derzeit allerdings Führungs- oder Entscheidungsfunktionen zu besetzen, Tätigkeiten im Bereich der sogenannten Zielauswahl wahr. Die Beteiligung deutscher Soldaten in multinationalen Stäben sei nichts Ungewöhnliches und seit Jahren bekannt, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Das sieht auch der Verteidigungsminister so.
Dabei bleibt es, das ist nicht mandatspflichtig. Und das ist auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gesichert.
In der Ministeriumsführung heißt es nun vor allem, das Auswärtige Amt habe nicht deutlich genug gemacht, dass Deutschland seine Verpflichtung im Bündnis trotz Enthaltung beim Libyen-Einsatz weiter erfüllen werde.
Die Hungersnot in Ostafrika war heute Thema einer Sonderkonferenz der FAO, der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft in Rom. Die Teilnehmer einigten sich auf Soforthilfen. Zudem soll die Landwirtschaft in der Region langfristig gestärkt werden. FAO-Chef Diouf sagte, es sei inakzeptabel, dass heute mehr als 12 Millionen Menschen zu verhungern drohten.
Es ist die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit. 12,4 Millionen Menschen hungern am Horn von Afrika. Dutzende Kinder sterben täglich. Hunderttausende auf der Flucht vor Krieg und Dürre. Die Camps in Äthiopien und Kenia völlig überfüllt. Die Hungerkatastrophe habe sich auf 3 weitere Gebiete Somalias ausgebreitet, erklärte der Generaldirektor der Welternährungsorganisation FAO heute in Rom. Etwa 100 Millionen Euro seien notwendig, um die Menschen in Ostafrika vor dem Hungertod zu retten. Was ist das schon im Vergleich zu den tausenden Milliarden, um die es in der Schuldenkrise geht? Und vergessen wir nicht, jährlich werden auf der Welt 1.500 Milliarden Dollar für Waffen ausgegeben. Langsam läuft die internationale Hilfe an, reicht aber bei weitem noch nicht aus. Neben Lebensmitteln und Medikamenten als Soforthilfe geht es jetzt darum, möglichst schnell die sanitären Verhältnisse zu verbessern. Erste Cholera-Fälle werden gemeldet. Mancherorts gibt es noch Lebensmittel aus einheimischer Produktion, aber nur wenige können sie sich leisten. Oft müssen wir den Menschen Geld geben, da die Lebensmittelpreise so stark gestiegen sind. Aber so können wir wenigstens die lokalen Märkte aufrechterhalten. Nun gelte es außerdem, langfristige Strategien gegen den Hunger zu entwickeln. Denn Schätzungen zufolge wird der Welternährungsbedarf in den nächsten 40 Jahren um 70% steigen.
Spenden für die Opfer der Hungersnot nimmt weiterhin das Bündnis Entwicklung hilft entgegen. Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Stichwort ARD Ostafrika.
Bundeskanzlerin Merkel hat die Gründung des Bundeskriminalamtes vor 60 Jahren als eine wichtige Etappe in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands gewürdigt. Auf dem Festakt in Wiesbaden betonte sie, die mehr als 5000 Mitarbeiter leisteten einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Bürger, etwa bei der Terrorabwehr. Dafür müssten die Fahnder mit den richtigen Befugnissen ausgestattet werden, wie etwa durch die Antiterrorgesetze, die das Kabinett erst gestern verlängert hatte.
Die Kanzlerin nahm ihre Rede auch zum Anlass, um sich in die Diskussion über die Serie von Anschlägen auf Autos in Berlin einzuschalten. Unbekannte haben in der Hauptstadt allein seit Wochenbeginn mehr als 30 Fahrzeuge in Brand gesteckt. Merkel sagte, zwar seien deutsche Städte noch weit entfernt von Krawallen wie jüngst in Großbritannien. Sie schaue aber mit großer Sorge auf diese mutwillig verübten Taten. Air Berlin hat ein drastisches Sparprogramm angekündigt. Außerdem gibt es einen Wechsel an der Führungsspitze. Konzernchef Hunold trat zurück und wird durch den früheren Bahnchef Medorn ersetzt. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft schreibt seit Jahren rote Zahlen. Belastet wurde das Ergebnis zuletzt vor allem durch die hohen Kerosinpreise, die neue Ticketsteuer und den Rückgang der Buchungen nach Tunesien und Ägypten wegen der Unruhen.
Abschied von Air Berlin. Der Kapitän verlässt das Cockpit. Manche nannten ihn Mr. Air Berlin, Firmengründer Joachim Hunold. Er startete einmal mit 2 Flugzeugen und führte das Unternehmen zur zweitgrößten Fluggesellschaft Deutschlands.
Joachim Hunold ist ein Pionier in dieser Branche gewesen. Er hat aus kleinen Anfängen Air Berlin zu einer großen Airline gemacht. Und er hat auch dafür gesorgt, dass es mehr Wettbewerb auf dem deutschen Markt gegeben hat.
Die Reaktionen heute, Anerkennung für seinen Unternehmergeist, aber auch Kritik am Geschäftsmodell. Air Berlin ist angeschlagen. Seit Jahren schreibt man rote Zahlen.
Wenn Sie in die Bilanzen von Air Berlin schauen, was Gewinn betrifft, war Air Berlin nie eine Erfolgsgeschichte. Unter dem Strich war dieses Unternehmen seit Börsengang defizitär.
Nun soll Ex-Bahnchef Hartmut Medorn übergangsweise das Unternehmen wieder auf Kurs bringen. Die Zahl der Flugzeuge soll verringert, Strecken gestrichen werden. Air Berlin in Turbulenzen. Als Hauptgrund gilt der heftige Preiskampf in der Branche.
Wir können es in der Zukunft nicht mehr uns leisten, für 70 Euro irgendwo hinzufliegen oder gar noch billiger. Diese Zeit wird definitiv vorbei sein.
Air Berlin steuert nun also auf ein drastisches Sparprogramm zu, mit einem neuen Kapitän im Cockpit.
Papst Benedikt XVI. Ist beim Weltjugendtag in Madrid eingetroffen. Bei seiner Ankunft sagte der Papst, er wolle den jungen Katholiken Mut für die Zukunft machen und sie im Glauben stärken. Überschattet wurde der Besuch von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern des Papstes und der Polizei. Kritiker werfen den Veranstaltern Verschwendung von Steuergeldern vor.
Ein entspannt wirkender, lächelnder Papst. Gleich bei seiner Ankunft und der anschließenden Begrüßung durch das spanische Königspaar Juan Carlos und Sofia wollte Benedikt XVI. Durch persönliche Gesten wohl Zeichen setzen. Denn nach den gestrigen kirchenkritischen Protesten in Madrid sind die hiesigen Behörden nicht frei von Nervosität. Dass die gegenwärtige Wirtschaftskrise im Besonderen die Jugend belaste, das verdeutlichte Benedikt in seiner Begrüßungsansprache. So hätten gerade auch die Jugendlichen in Spanien mit schweren Problemen zu kämpfen. Arbeitslosigkeit, Drogenkonsum, Umweltzerstörung, wie überhaupt Zukunftsängste, könnten aber überwunden werden, wenn man, so der Papst, auf Jesus Christus vertraue. Auch insofern bringe gerade dieser Weltjugendtag eine Botschaft der Hoffnung. Viele 10.000 Menschen säumten die Straßen, um dem Papst während seiner darauffolgenden Fahrt im Zentrum von Madrid zuzuwinken. Erst in der vergangenen Nacht war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, die gegen eine Verwendung von Steuergeldern zur Finanzierung des Weltjugendtages demonstriert hatten. Aus der Sicht von Kirchenvertretern ein völlig unberechtigter Vorwurf.
Das kann ich nicht nachvollziehen, denn Spanien oder Madrid verdient an diesem ganzen Event. Und von daher, da fließen keine Steuergelder rein.
Für den heutigen Abend sind aber bereits weitere Proteste angekündigt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 19. August.
Ein Tief, das den Norden Deutschlands überquert, bringt uns teilweise unwetterartige Gewitter. Heute Nacht vor allem in der Nordhälfte, morgen in der Südosthälfte. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Von Westen breiten sich heute Nacht zum Teil kräftige Schauer und Gewitter aus. Unwetterpotenzial haben sie vor allem von Nordrhein-Westfalen bis nach Schleswig-Holstein. Morgen verlagern sich die Gewitter in die Südosthälfte. Es muss weiterhin mit lokalen Unwettern gerechnet werden. In der Nordwesthälfte zeigt sich später wieder häufiger die Sonne und es gibt nur noch einzelne Schauer. In Gewitternähe schwere Sturmböen, sonst meist mäßiger bis frischer Wind aus West bis Südwest. Vor allem in einigen Großstädten erwartet uns eine tropische Nacht, im Norden nicht ganz so warm. Und dort steigen die Temperaturen morgen nur wenig, im Südosten bis 28 Grad. Am Samstag verbreitet sonnig, über den Bergen Süddeutschlands gibt's einzelne Gewitter. Auch am Sonntag viel Sonne, im Westen und Nordwesten kann es örtlich heftig gewittern. Ähnlich beginnt dann auch die neue Woche.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karin Mioska. Darin Air Berlin in der Krise, haben Billigflieger noch Zukunft und Papst Benedikt in Madrid, wie die Kirche Spanien spaltet.